NDR Kultur à la carte.
Mit Friederike Westerhaus. Hallo, grüße Sie herzlich. Mein heutiger Gast taucht gerade tief in die Welt von Antonio Vivaldi ein, die Fagottistin Sophie Dervaux. Sie hat sich ein echtes Großprojekt vorgenommen, die Einspielung aller Fagottkonzerte von Vivaldi, und das sind sage und schreibe 39 Konzerte. 6 Alben sollen es werden, das erste ist bereits erschienen, und bei Sophie Dervaux ist diese Musik in den besten Händen. Sie ist seit 2015 die Solo-Fagottistin der Wiener Philharmoniker. Mit denen spielt sie auch nächste Woche in der Elbphilharmonie. Vorher war sie schon Solo-Kontrafagottistin bei den Berliner Philharmonikern. Dabei ist sie erst 32 Jahre alt. Hallo Frau Dervaux, grüße Sie herzlich.
Hallo, danke, dass ich da bin heute.
Wann hat Sie denn der Virus Vivaldi erwischt? Wann hat Sie die Begeisterung gepackt für diesen Komponisten?
Schon immer. Also das ist irgendwas, was ich ganz, ganz früh kennengelernt habe, bevor ich sogar Fagott gespielt habe. Und dann als Fagottistin, wenn ich gelernt habe, habe ich da sehr, sehr früh damit angefangen. Ich habe eigentlich Tenorschlüssel gelernt mit Vivaldi, also ganz langsame zweite Sätze, also schon immer. Aber jetzt ist der Virus natürlich größer und größer geworden und es wird jetzt nicht kleiner für die nächsten Jahre.
39 Konzerte, das ist wirklich eine Menge. Wie viel Zeit werden Sie sich nehmen für diese Einspielung? Was haben Sie geplant?
Das Ziel ist, in 5 Jahren fertig zu sein. Wenn es gut läuft, noch früher. Aber 5 Jahre, das klingt realistisch, ja.
Also Sie leben jetzt erstmal mit Vivaldi.
Ja, genau. Ja. Das ist schön.
Wir wollen uns einen Eindruck verschaffen von Ihrer Aufnahme, von dem ersten Album, was erschienen ist. Und zwar hören wir den dritten Satz aus dem D-Moll-Konzert, Triumphverzeichnis 481. Und begleitet wird Sophie Dervaux vom La Follia Barockorchester. Sophie Dervaux und das La Follia Barockorchester unter Robin Peter Müller waren das mit dem dritten Satz aus dem Fagottkonzert in D-Moll, Triumphverzeichnis 481 von Antonio Vivaldi. Und das ist von dem aktuellen Album von Sophie Dervaux. 39 Konzerte hat Antonio Vivaldi fürs Fagott geschrieben. Ist ja eigentlich verrückt. Warum hat er das gemacht?
Tja, wir sind sehr dankbar, dass er das gemacht hat. Der Vivaldi hat sowieso sehr, sehr viel geschrieben. Dass er 39 Werke für das Fagott komponiert hat, ist für uns ein Wunder. Es gibt keinen Komponist, der so viel für das Instrument gemacht hat. Und er hat sehr wahrscheinlich das komponiert, er war Maestro di Musica in La Pietà in Venezia.
In diesem Waisenhaus.
Genau.
Ospedale della Pietà. Ja.
Und da hat er eigentlich so sehr viele Musikerinnen gehabt, die er dann unterrichten sollte. Und er musste eigentlich 2 Konzerte pro Monat liefern. Ja, manchmal mehr, manchmal weniger, aber er hat so Verträge gehabt und er musste sehr viel Musik schreiben. Ja, und er hat auch sowieso sehr, sehr, sehr schnell immer geschrieben. Man sagt, er hat schneller als die Kopisten geschrieben. Wir wissen nicht so wirklich ganz genau, für wen er das gemacht hat, aber wahrscheinlich hat er dann wirklich jemanden gehabt, so eine super Fagottistin. Das muss so sein, weil die sind sehr anspruchsvoll, die Konzerten.
Wo sind da die besonderen Herausforderungen? Denn also er hat das ja auch schon irgendwo weiterentwickelt, das Instrument dann als Soloinstrument.
Ja, also er hat das Instrument sehr gut verstanden. Allein, wenn man sieht, in welche Tonarten er schreibt, das sind wirklich Tonarten, die mit dem Instrument super passen. Sehr viel in B-Dur, sehr viel in F, das ist für das Instrument wirklich sehr, sehr gut gedacht. Und er nützt den ganzen Register von ganz tief bis ganz oben damals. Ja. Sehr, sehr virtuos, sehr viele Sprünge. Und das Fagott ist ein Instrument, was er sehr leicht springen kann. Aber auch in den zweiten Sätzen sehr viele schöne Kantilene. Also es ist einfach genial geschrieben für das Instrument auch schon damals. Also er hat das Instrument wirklich, wirklich gut verstanden. Ja.
Sie haben ja eine persönliche Geschichte auch mit den Vivaldi-Konzerten. Sie haben früh angefangen, die schon zu spielen und haben es auch bei einem besonderen Wettbewerb, nämlich dem internationalen ARD-Musikwettbewerb, gespielt, eins der Konzerte und damit dann gewonnen. 2013 ist das gewesen. Auch daran sieht man, dass das wirklich herausforderndes, virtuoses Material ist, sonst hätten Sie es nicht gespielt in einem solchen Finale.
Ja, also besonders dieses Konzert, was ich gespielt habe, ist sehr, sehr, sehr virtuos. Also manchmal wirklich, wenn man wirklich macht, was da steht, so schnell das ist, was dann an der Grenze ist. Aber das ist auch das Ziel. Also der Vivaldi war ja ein Virtuos, Geiger, und er wurde bekannt, um wirklich sehr schnell alles zu spielen. Sehr, sehr virtuos, soll sehr gut gewesen sein. Und ich glaube, das, was er mit dem Fagott schaffen wollte, ist was Ähnliches. Also es gehört auch dazu, ein bisschen so die Virtuosität zu zeigen, was natürlich für einen Wettbewerb gut passt. Aber gerade bei diesem Konzert ist der zweite Satz auch wirklich sehr, sehr ruhig plötzlich und lange Linien. Also es ist sehr, sehr viel Kontrast dabei in der Dynamik, aber auch in der Phrasierung und wie es geschrieben ist, in der Struktur auch. Und das macht die Musik, glaube ich, ganz, ganz besonders spannend, auch für einen Wettbewerb.
Wie entdecken Sie es für sich immer wieder neu? Denn jetzt über 5 Jahre, sagen Sie, ist das angelegt. Da müssen Sie ja auch einen langen Atem halten, um dran zu bleiben.
Ja, natürlich. Andererseits wollte ich das auch nicht zu lang halten, weil ich glaube, dass man als Musiker sich auch sehr schnell entwickeln kann. Und es kann gut sein, dass ich in 5 Jahren eine ganz andere Vorstellung habe oder anders klinge als jetzt. Also ich wollte das wirklich auch nicht zu lang warten zwischen Aufnahmen. Aber es ist ja immer planungsmäßig ein bisschen schwierig. Ich probiere erstmal wirklich die zu spielen ohne irgendeine Vorstellung. Also ich hab die auch vorher nicht gehört. Teilweise, ich will einfach da wirklich meinen Weg selber machen. Und je mehr ich die für mich spiele, desto mehr wird meine Vorstellung klar. Und dann war der Prozess ganz interessant. Also ich bin mit meinen Ideen gekommen und dann haben wir mit dem Orchester geprobt und dann sind andere Ideen dazu gekommen, die vielleicht genau umgekehrt waren als meinen. Und wir haben sehr viel ausprobiert, um das zu fixieren. Aber es kann sein, dass manche Ideen einen Tag später doch anders gewesen wären. Also wir haben sehr viel überlegt, aber am Ende ist sehr viel Spontaneität dabei. Allein mit den Entscheidungen, wie schnell man einen Satz spielt. Ja, es kann so ein Lago kann wahnsinnig langsam sein oder vielleicht nicht so langsam. Und da sind Entscheidungen, die man natürlich, also ich habe die sehr, sehr viel überlegt, aber vielleicht doch dann ändert, je nachdem, wie die Situation ist. Und ich finde, das ist natürlich relevant, wer mitspielt, in welcher Akustik, wie man gerade auch auf dem Tag drauf ist. Ja. Also es ist nicht so wie beim klassischen Konzerte, mindestens für mich, wo alles ein bisschen klarer ist, ein bisschen steifer in der Interpretation, würde ich sagen. Das ist aber kein negativen Begriff. Im Barock, glaube ich, kann man sich ein bisschen mehr erlauben. Und ich glaube, das fördert das auch. Und ich bin da ganz, ganz offen in dieser Aufnahmesession angekommen und wollte eigentlich auch sehr viel Einflüsse durch das Ensemble auch bekommen. Und das ist wirklich gut, weil ich glaube, dass es dann dadurch mehr Dialog mit den Musikern gibt. Und das war ein bisschen das Ziel. Und ich hoffe auch, dass es sich entwickelt und noch mehr und mehr wird. Und ich bin gespannt zu sehen, ja, in 5 Jahren, wie dann die letzten Aufnahmen klingen im Vergleich als die ersten, aber hoffentlich ziemlich einheitlich. Ja.
Sie haben sich explizit einen Satz gewünscht, den wir jetzt hören wollen. Das ist Il Sonno, also der Traum aus dem Konzert La Notte, die Nacht von Vivaldi, B-Dur-Konzert, Triumphverzeichnis 501. Der dritte Satz, warum ausgerechnet dieser Satz?
Ich glaube, das ist einer von meinen lieblingsten Sätze. Was ich faszinierend finde in diesem Stück ist, es ist eigentlich nichts. Es sind ein paar Akkorden, es ist nichts und es ist alles. Also es ist irgendwie pur und es fängt ganz, ganz leise mit dieser Improvisation und dann kommt diese Ruhe ganz lang in einem Satz, bis dann die Sonne quasi kommt und den letzten Satz anfängt, ja.
Ja, und es dauert auch erstmal recht lange, bis wir überhaupt das Fagott hören in diesem Satz. Was für ein schöner Satz. Il sonno andante molto überschrieben, der dritte Satz aus dem Fagottkonzert in B-Dur, Rium, Verzeichnis 501 von Antonio Vivaldi, Sophie Dervaux und das La Follia Barockorchester an der Theorbe zu hören, Fernando Olivas. Und Sophie Dervaux ist hier bei mir zu Gast in NDR Kultur à la carte. Frau Dervaux, Sie haben gerade, während die Musik lief, erzählt, dass das auch so eine ganz besondere Frage für Sie war, wie Sie so einen Satz aufgreifen, weil eben eigentlich da ja gar nichts passiert. Und da geht es dann eben schon darum, was machen Sie als Musikerinnen und Musiker mit so einem Satz?
Ja, gute Frage. Ich habe mich entschieden, mit der Akustik dieser Kirche zu spielen. Es gab sehr viel Reverb. Ich habe quasi so den Klang geschossen und gewartet, bis es zurückkommt.
Also sehr viel Hall.
Sehr viel Hall, ja. Und mit diesem Hall konnte ich selber nicht so schnell spielen. Und ich wollte wirklich auch diese Zeit lassen, einfach für diese einfache Harmonien, den Zuhörer lassen, dass man das wirklich auch genießen kann und dass man wirklich in diese Ruhe, il sonno, kommt, ja.
Wie viel Freiheit lässt Vivaldi Ihnen als Solistin?
Sehr viel Freiheit. Ich glaube, da hat immer ein Kontrast gesucht. Er hat auch sehr viele Opern geschrieben. Ist vielleicht dafür nicht so bekannt, aber ich mag in den langsamen Sätzen ein bisschen so, nicht wie Primadonna spielen, aber eher so diese Stimme Zugang suchen. Und ich glaube, das braucht dann Zeit. Es braucht lange Linien. Es braucht dann wirklich so eine Klangkultur, was wiederum in den schnellen Sätzen dann also nicht mehr wirklich den Hauptpunkt ist, sondern eher die Virtuosität und vielleicht diese verrückte Energie, die man dann vermitteln müsste. Ja.
Sie haben sich ja auch viel mit Barockfagott beschäftigt, haben sich aber ganz bewusst entschieden, für diese Vivaldi-Aufnahmen ein modernes Fagott zu verwenden. Warum das?
Ja, das war eine sehr, sehr schwierige Entscheidung, weil natürlich ist es so ein bisschen so historisch gesehen vielleicht nicht ganz, ganz gut, quasi, dass ich modern spiele und das Orchester Barock. Aber nach viele Überlegungen habe ich mir gedacht, ja, also das moderne Fagott spiele ich wirklich jeden Tag. Und Barock ist für mich ein bisschen fremder und ich habe mir gedacht, diese Musik muss ich einfach das Beste geben, was ich kann. Und ich habe mir gedacht, ich bin dann doch freier mit diesem modernen Instrument. Mir war aber wirklich ganz wichtig, auf dem modernen Instrument zu probieren, diese Artikulation, diese Flexibilität zu suchen, auch den Klang. Und ich fand wegen dieser Mischung mit Barockstreichern, das ist ein bisschen einfacher, als wenn es wirklich nur moderne Instrumente dabei gewesen wäre.
Können Sie das kurz sagen, wo so die Hauptunterschiede sind zwischen dem Barockfagott und dem modernen?
Ja, also das Moderne hat einfach viel mehr Klappen und ist ein bisschen lauter, dafür ein bisschen direkter und steifer in der Artikulation. Und das Barockinstrument ist sehr flexibel.
Die Faszination für das Fagott als solches, das ist bei Ihnen relativ früh gekommen, aber es war nicht das erste Instrument, was Sie gespielt haben, sondern Sie haben Gitarre gespielt und dann Klarinette. Und die Gitarre war bei Ihnen quasi familiär bedingt, wenn ich das richtig gelesen habe.
Genau, ja. Meine Mutter hat Gitarre gespielt und unterrichtet und deswegen wollte ich das auch anfangen, weil es eine Gitarre zu Hause gab und ich liebe das Instrument nach wie vor. Es
spielen Sie manchmal noch?
Sehr selten. Also das ja, man muss üben und ja, es tut ein bisschen weh auch an den Fingern, wenn man zu selten spielt und ja, leider zu wenig Zeit dafür. Aber das ist einer von meinen Lieblingsinstrumenten. Das ist unglaublich mit dem Klang, was man da machen kann, ja.
Und dann lief der Weg aber schon Richtung Blasinstrument mit der Klarinette und dann in Richtung Fagott. Wieso ist es dann zum Fagott gekommen letztlich?
Ja, komische Entscheidung, ne? ich habe das einfach kennengelernt und mir gedacht, dass dieser Klang ist einfach unglaublich und das wollte ich dann probieren und auch dieses Gefühl, wenn ich das Instrument probiert habe, war ganz schön und dann habe ich mir gedacht, ja, das ist irgendwas, was ich machen will, aber natürlich war es noch nicht so klar, dass ich das dann so viel machen werde, ja, in meinem Leben.
Wir wollen Sie nochmal mit einem ganz anderen Repertoire hören jetzt, und zwar Musik aus Frankreich, aus Ihrer Heimat, Reynaldo Ahn, das berühmte Acloris, hier bearbeitet eben für Fagott und Klavier. Sie haben das aufgenommen für Ihr Debütalbum, was 2021 rausgekommen ist, Impression. Da ist auch Musik von Sassans drauf, von Fauré, von Debussy und anderen. Und hier spielen Sie zusammen mit Selim Mazari. Thank you. Acloris von Rinaldo Ahn, hier gespielt von Sophie Dervaux auf dem Fagott und Selim Mazari auf dem Klavier. Frau Dervaux, was ist es an dem Fagott, was Sie so lieben, dass Sie dem auch Ihr Leben widmen? Also es ist Ihr Instrument.
Ja, der Klang, einfach. Ich finde diesen Klang unglaublich berührend. Es hat so sehr viel Flexibilität. Natürlich kann ein Fagott ja der Clown sein oder in Movies ist es auch ein bisschen immer so, wenn es lustig wird, dann ist das Fagott zu hören. Aber auch eben diese Klangfarbe, die ein bisschen melancholisch sein kann. Und das ist irgendwas, was mich persönlich wirklich sehr interessiert hat, schon immer. Und das ist für mich, was am wichtigsten ist, also mit diesem Instrument, ist es, wie es klingen kann. Deswegen habe ich das machen wollen.
Es ist ja auch von der alten Musik her als Bassinstrument eingesetzt. Es ist ein Instrument, was ein Fundament gibt. Ist das auch etwas, was Sie besonders reizt daran, dass Sie da dieses gesamte Spektrum haben?
Ja, das, was ich sehr mag, also besonders wenn man im Orchester spielt zum Beispiel, ist, dass das Fagott sehr viele verschiedene Rollen übernehmen kann. Also es kann wirklich das ein Bassinstrument sein, Basslinien oder Harmonie, aber das hat auch manchmal auch eine Solofunktion. Also es gibt diese große Soli wie Bolero oder Sacre du Printemps, wo man das Fagott hört, oder eben so einfach eine Begleitung oder in der Harmonie drinnen. Also das ist wirklich sehr vielfältig. Ja, das gefällt mir besonders, weil man muss dann immer sehr, sehr schnell checken, okay, welche Rolle hat gerade das Fagott? Soll ich eher so als Hauptstimme spielen oder Nebenstimme oder ganz, ganz dezent einfach jemanden begleiten? Das ist für mich wirklich so sehr interessant, diese Vielfalt. Ja.
Wann war es für Sie klar, dass es das ist, was Sie machen wollen?
Oh, es ist nach und nach gekommen. Also ich habe sehr lange die drei Instrumente weiter gespielt.
Gitarre, Klarinette und Fagott.
Genau, ja. Und dann bin ich im 2011 nach Berlin gezogen für die Karajan-Akademie. Und dann war es mir klar, okay, wenn ich was mit dem Fagott machen will, dann muss ich mich auch ein bisschen mehr also dafür widmen. Und es gab dann weniger Zeit für die anderen Instrumente. Ja, und das Fagott hat mir einfach am besten gefallen. Also wenn ich ganz ehrlich bin, wäre ich sehr gerne Gitarristin geworden, aber allein spielen ist nicht so meins. Also ich brauche wirklich dieses Mitspielen und deswegen war das Orchester dann auch mein größter Wunsch. Und das mit dem Fagott war dann die beste Lösung.
Die Karajan-Akademie der Berliner Philharmoniker, und das war dann auch Ihre erste große Station im Orchester, dass Sie nämlich als Solo-Kontrafagottistin, also sprich mit dem großen, ganz tiefen Kontrafagott, ja, da eingestiegen sind. Und das haben Sie gemacht von 2013 bis 2015. Da ist die Sache dann aber relativ klar, dass es tatsächlich um das Fundament geht beim ja, Kontrafagott. Das ist ja ein riesig schweres Instrument. Sind Sie ganz froh, dass Sie jetzt eher wieder bei der normalen Fagottgröße gelandet sind?
Es ist logistisch einfacher, ja, ganz klar, ja.
Aber das war natürlich eine ganz, ganz prägende Zeit in Berlin für Sie, nehme ich an, mit diesem fantastischen Orchester zu spielen. Ja. Und Sie waren sehr jung, als Sie das angefangen haben.
Also da habe ich alles gelernt. Meine Orchestererfahrung vorher war sehr, sehr dünn. Und das war dann einfach fast die erste Töne im Orchester mit den Berliner Philharmoniker spielen zu dürfen, war eigentlich ein Traum. Ja. Und da habe ich auch sehr viel gelernt, sehr viel, sehr schnell lernen müssen auch. Ja,
stelle ich mir enorm aufregend vor auch. Also wenn man da in so einer herausgehobenen Position dann sitzt und beim Solo-Kontrafagott, das hört man einfach wirklich raus. Also das ist ja extrem auffällig als Klangfarbe.
Ja, aber es gibt auch leider nicht so viel zu spielen. Also das ist oft so, dass das Kontrafagott wartet, wenn die anderen spielen. Es gibt sehr schöne Soli und das ist auch so, wenn man wirklich in der Tiefe spielt, dann als tiefstes Ton des Orchesters. Das ist schon wirklich so ein super Gefühl. Aber ja, also irgendwie Fagott ist auch viel mehr meins und ja,
mit dem zu Hause. Also als Solofagottistin, nicht Solo-Kontrafagottistin, sondern Solofagottistin, ist es einfach noch mehr, was Sie zu tun haben im Orchester. Sie sind dann gegangen nach Wien, nachdem Sie das 2 Jahre in Berlin gemacht haben, bei den Berliner Philharmonikern, zu den Wiener Philharmonikern. Also ich meine, Sie greifen da einfach die besten Orchester weltweit ab.
Ja.
Das ist schon echt toll. Wir wollen gleich über Ihre Arbeit in Wien sprechen. Vorher hören wir die Wiener Philharmoniker in einer Aufnahme, wo Sie nicht dabei sind, denn die ist schon ein bisschen älter. Es dirigiert Carlos Kleiber den dritten Satz aus der vierten Symphonie von Johannes Brahms. Das haben Sie sich aber gewünscht. Weswegen?
Weil ich finde, das Orchester klingt da einfach unglaublich toll. Und ich finde, gerade in dem Satz kann man wirklich diese Klangfarben von diesem Orchester hören, was dieses Orchester wirklich besonders macht, meiner Meinung nach.
Thank you.
Der dritte Satz Allegro Giocoso aus der vierten Symphonie von Johannes Brahms, Carlos Kleiber, stand da am Pult der Wiener Philharmoniker. Das war ein Wunsch von der Fagottistin Sophie Dervaux, die zu Gast ist hier in NDR Kultur à la carte. Und sie ist die Solofagottistin der Wiener Philharmoniker seit 2015. Was macht denn den Klang ihres Orchesters für sie aus?
Die Schönheit. Also, dass man immer sucht, dass der Klang gepflegt sein wird, dass es nie aggressiv klingt, dass es immer ja, schön, rund und berührend bleibt, auch in den vorderen Passagen.
Als Solofagottistin der Wiener Philharmoniker spielen Sie natürlich einerseits das große symphonische Repertoire, andererseits aber auch Opern. Wie sieht es aus mit Ihren verschiedenen Aufgaben, die Sie haben und mit der Einbindung des Fagotts?
Also es ist schwer am Anfang, weil Oper spielen ist ja ganz anders als sinfonisch. Aber ich glaube, das Orchester klingt genauso, weil wir sehr viel Oper spielen. Und in der Oper sind wir im Graben und wir sind da eigentlich, um die Musik zu dienen, um die Sänger zu unterstützen. Und man entwickelt dann dadurch auch eine andere Art zu spielen. Sehr oft wirklich sehr leise und auch sehr aufmerksam, was sonst da ist. Man hört einfach sehr viel, was die anderen anbieten. Und man muss dann sehr viel Rückblick auf die Kollegen nehmen oder auf den Sängern. Und das bleibt dann auch für das sinfonische Repertoire. Und dadurch entstehen, glaube ich, mehr Farben. Also ich habe manchmal so Momente im Orchester, wo ich also einen kleinen Solo habe und dann gehe ich wirklich in extreme Dynamiken oder Farben. Und es ist unglaublich, wie das Orchester plötzlich reagiert. Diese Flexibilität kommt, glaube ich, von der Oper und profitiert enorm beim sinfonischen Sachen. Aber natürlich ist es irgendwas, was man lernen muss, weil es ist doch wirklich ganz anders, im Graben zu sitzen oder auf der Bühne eben. Ja.
Wenn Sie als junge Musikerin da reinkommen, neu, wie wachsen Sie rein? Wie werden Sie Teil dieses Klangs? Wie finden Sie sich überhaupt hinein?
Es ist ein langes Prozess. Also ich glaube schon beim Probespielen, so das Orchester Leuten, die auch sich gut anpassen können. Also wenn man wirklich ganz anders spielt oder eine ganz andere Vorstellung hat, dann meistens gewinnt man das Probespiel nicht. Und dann über die Jahre, einfach weil man drinnen ist und nur das hört, dann wird man einfach beeinflusst davon. Ich glaube, das ist auch ein bisschen so wie die Sprache. Also ich habe immer noch meinen französischen Akzent, aber ich klinge vielleicht eher wienerisch als berlinerisch, keine Ahnung. Also man hört einfach und man reproduziert das. Und natürlich ist es teilweise bewusst, also es gibt wirklich auch Gesetze, die man folgen muss, ja, wie manche Rhythmus gespielt werden oder welchen Klang oder wie viel Vibrato man braucht, also das sind Gesetze quasi, ja. Und dann gibt's auch viele andere Sachen, die vielleicht nicht so bewusst sind, aber die mit der Zeit einfach kommen, ohne dass man wirklich die sucht, ja. Und also auf einer persönlichen Ebene ist es für mich ganz interessant, immer zu hören, wie ich dann vor 10 Jahren gespielt habe und wie ich jetzt spiele. Und das hat sich doch auch geändert durch dieses Orchesterspiel. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass jedes Orchester auch ein bisschen was anders anbietet. Sonst haben wir nur mehr ein Orchester, also alle Orchester klingen gleich und dann gibt es die besseren und die etwas weniger gut. Und das ist vielleicht ein bisschen schade. Also ich glaube, das ist ganz gut, so diese Klangkultur und diese Vielfalt zu behalten. Aber das kommt von den Spielern. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn man irgendwo ankommt, dass man auch das bewusst hat und das Bedürfnis hat, das quasi weiterzumachen. Ja.
Jetzt in diesen Tagen sind Sie mit den Wiener Philharmonikern an einem Projekt zusammen mit dem Dirigenten Lorenzo Viotti. Mit dem gehen Sie dann auch auf Europatournee und machen Station unter anderem in Hamburg in der Elbphilharmonie, nämlich am kommenden Dienstag, am 18. Juni. Da ist auf dem Programm Rimsky-Korsakows Capriccio Espagnol, die Toteninsel von Sergei Rachmaninow und Dvořáks siebte Sinfonie. Ist da so ein Stück, wo besonders Ihr Herz schlägt?
Mein Herz schlägt immer für, was ich einen Moment zu spielen habe. Da bin ich sehr offen.
Sie haben uns noch einen Musikwunsch mitgebracht und der führt uns nochmal in eine ganz andere Richtung. Und zwar Sono Andati aus La Bohème von Giacomo Puccini. Sie wollten auf jeden Fall gerne hören die Aufnahme mit Maria Callas und Giuseppe Di Stefano, dem Orchestra del Teatro alla Scala di Milano unter Antonio Votto. Warum haben Sie das ausgesucht?
La Callas. Also ich bin ein Riesenfan von La Callas. Ich finde diese Stimme einfach unglaublich und es trifft mich einfach. Das ist für mich so ein Vorbild immer gewesen.
Sono Andati aus La Bohème von Giacomo Puccini, Maria Callas und Giuseppe Di Stefano waren das zusammen mit dem Orchester der Mailänder Scala unter Antonino Votto. Frau Dervaux, ist Gesang etwas, was auch Ihr Fagottspiel beeinflusst, klanglich?
Definitiv, ja. Mhm. Ja, ja. Also ich habe selber auch gesungen und es ist irgendwas, was ich immer suche, wenn ich spiele, weil ich finde, Gesang ist pur und es gibt kein Instrument, was dazwischen ist, zwischen die Person und das Resultat quasi. Und mein Ziel mit dem Fagott ist quasi zu vergessen, dass es ein Instrument dazwischen gibt und das so natürlich wie möglich zu vermitteln. Und ich habe immer große Inspirationen vom Sänger geholt, ja.
Würden Sie denn so weit gehen zu sagen, das Fagott ist Ihre Stimme?
Ja, ich meine, ja, ja schon. Also es ist, wie ich mich dann äußere, ja, klar.
Wir haben das gehört, Sie sind als Solo-Kontrafagottistin bei den Berliner Philharmonikern gewesen, jetzt als Solo-Fagottistin bei den Wiener Philharmonikern. Sie sind gerade mal 32 Jahre alt. Wo kann es denn von da aus dann eigentlich noch hingehen?
Es gibt viele Richtungen, die möglich sind natürlich. Mir war es immer wichtig, mich weiterzuentwickeln. Und deswegen habe ich auch sehr viele Soloprojekte angefangen. Und die werden auch immer mehr, auch mit dem Dirigieren angefangen, dass ich als Person und als Musikerin einfach immer vielfältiger werde, dass ich einfach immer mich entwickle und weiter lerne. Es bleibt alles offen. Es ist natürlich so, dass ich Orchesterspiele liebe. Das ist für mich einfach unglaublich schön, so ein Teil von dem Ganzen zu sein. Und das Repertoire ist einfach unglaublich, ja, was man da machen kann. Und mit den Wienern ist es auch nicht schlecht. Ja. Also es ist ganz, ganz schön, das kann ich mir gut vorstellen. Aber wie mein Leben da in 5 oder 10 Jahren ausschaut, das weiß ich nicht. Ich probiere einfach, alle Türen zu öffnen und weiterschauen. Und wer weiß, was da kommt. Aber ja, ich lasse mich überraschen.
Das Dirigieren haben Sie ebenso im Nebensatz mit erwähnt. Das Dirigieren nimmt aber mehr und mehr Raum auch bei Ihnen ein. Sie haben auf 2 Ihrer Alben nicht nur Fagott gespielt, sondern auch das Dirigat übernommen. Das ist ja eine andere Rolle. Was möchten Sie für eine Dirigentin sein?
Eine, die die viel die Musiker spielen lässt. Also ich glaube, als Dirigent ist die größte Herausforderung, die Musikern die Freiheit zu lassen, aber trotzdem, dass das Ganze einheitlich ist und die Musikern zu fördern, dass sie das Beste geben. Ja, und dafür muss die Vorstellung wirklich ganz klar sein, die eigene Vorstellung. Ja, also das ist mein Ziel natürlich, weil ich vom Orchester komme, ist es manchmal auch vielleicht ein bisschen schwierig, weil ich weiß dann auch alles, was diese Blicke bedeutet. Ich weiß, wie ein Orchester reagiert, wie ein Orchester funktioniert. Aber es kann auch so wirklich auch ein Plus sein, in dem Sinn, wo ich also mit so vielen Dirigenten schon gearbeitet habe und ich probiere immer zu analysieren, okay, was mag ich nicht, warum mag ich das, warum mag ich das nicht? Ist dann doch das Technische wichtiger da oder ist es eher die Freiheit, die man das Orchester lässt? Also das ist einfach faszinierend und es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten und ich lerne dann dadurch jeden Tag auch. Es ist dann wirklich auch immer sehr spannend, weil wir in der Oper sehr viele verschiedene Dirigenten erleben oder weil ich manchmal philharmonische Projekte mache mit den ganz, ganz Großen und da kann ich wirklich sehr viel Inspiration holen und selber auch wirklich überlegen, weiter lernen und mein Spiel als Fagottistin profitiert auch davon. Also es ist so ein Lernprozess und ich bin noch am Anfang und ich glaube, es wird noch lang dauern, bis ich wirklich auch meinen Stil gefunden habe. Aber das wird sich klären.
Gibt es jemanden, eine Dirigentenpersönlichkeit, wo Sie sagen, ja, das finde ich schon besonders eindrucksvoll?
Ja, also es gibt viele Sachen, die ich bewundere beim verschiedenen Dirigenten. Ich mache zum Beispiel die Spontaneität vom Nelsons sehr oder die Technik vom Thielemann zum Beispiel, das Wissen von Barenboim. Also ja, also ich finde, jeder hat wirklich irgendwas, was ihn ganz besonders macht. Das ist gut, weil dann kann ich wirklich auch das Beste immer herausfinden und probieren, quasi das zu verstehen. Ja, aber eine Person nur gibt es nicht, nein.
Wir wollen Sie jetzt nochmal am Fagott hören. Mhm. Und zwar mit einem Ausschnitt aus dem 3. Satz aus dem Fagottkonzert in F-Dur von Johann Nepomuk Hummel. Eine Aufnahme, die Sie gemacht haben mit dem Mozarteum-Orchester Salzburg, was Sie selber geleitet haben in dem Fall. Thank you. Da haben wir reingehört ins Rondo Vivace, den dritten Satz aus dem F-Dur-Fagott-Konzert von Johann Nepomuk Hummel, Sophie Dervaux und das Mozarteum Orchester Salzburg. Frau Dervaux, Sie haben eben schon gesagt, dirigieren, außerdem haben Sie Soloprojekte, Sie haben jetzt das groß angelegte Vivaldi-Aufnahmeprojekt, alle 39 Vivaldi-Fagott-Konzerte auf 6 Alben verteilt, über ungefähr 5 Jahre. Das erste Album ist erschienen. Also es ist viel bei Ihnen im Kalender, viel los. Wie setzen Sie Schwerpunkte? Wie machen Sie es so, dass Sie es wirklich alles irgendwie unter einen Hut kriegen?
Ich bin gut organisiert. Muss ich ja. Ja, es ist also, ich mache das seit ein paar Jahren und dann habe ich quasi endlich eine Balance gefunden. Aber das war ein bisschen schwer am Anfang.
Denn unterrichten tun Sie auch noch?
Ja, sehr wenig, aber leidenschaftlich. Und ja, es ist alles, hat alles mit der Organisation zu tun. Also ich weiß ja sehr, sehr lange im Voraus, was kommt. Und immer, wenn ich ein bisschen Zeit habe, dann mache ich das sehr viel im Vorfeld, dass ich dann keinen Stress habe.
Zur Organisation gehört wahrscheinlich auch Pausen einzuplanen. Wie sieht das bei Ihnen im Sommer aus? Haben Sie dann auch mal so ein bisschen eine Zeit, wo Sie das Fagott im Kasten lassen?
Ja, ja, also wir machen 3 Wochen frei im Juli und das wird ganz schön, ja.
Und in der Zeit dirigieren Sie dann oder lernen
nein,
Partituren?
Nein, nein, also wirklich 3 Wochen nichts. Ja.
Das ist also auch mal wichtig.
Ja.
Was machen Sie dann, um Ihre Batterien wieder aufzuladen?
Ich mag sehr viel in der Natur zu sein. Ich bin jeden Tag sowieso draußen. Dann auch sehr viel Zeit mit meiner Familie, mit meinem Mann. Das ist mir ganz, ganz wichtig, ja.
Sophie Dervaux, ganz, ganz vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben und hier waren.
Gerne, sehr gerne.
Und das war NDR Kultur à la carte mit der Fagottistin Sophie Dervaux. Ihre Vivaldi-Konzerte erscheinen bei Berlin Classics und am Dienstag, 18. Juni, ist sie mit ihrem Orchester, den Wiener Philharmonikern, zu Gast in der Elbphilharmonie. Schön, dass Sie dabei waren. Tschüss, sagt Friederike Westerhaus.